Herzlich willkommen beim Live-Briefing von Table Briefings und der Bertelsmann Stiftung. Mein Name ist Holger Schleper, ich bin Redakteur für Bildungspolitik bei Bildung Table und freue mich sehr, gemeinsam mit Dirk Zorn, dem Direktor des Programms Bildung und Next Generation bei der Bertelsmann Stiftung, durch die nächsten 60 Minuten führen zu können. Worum soll es heute gehen? An vielfältigen Befunden zum Bildungssystem mangelt es wahrlich nicht, das wissen Sie als informiertes Publikum am besten. Von der PISA-Studie über das IQB-Bildungsbarometer bis zum Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme. Und gerade in diesem September gab es eine Vielzahl an neuerlichen Befunden zum Bildungssystem. Ebenso wenig mangelt es an zahlreichen Empfehlungen, was oder wie wir am besten die aktuellen Herausforderungen des Bildungssystems meistern könnten. Aber, und das ist die Gretchenfrage heute, wie kommt das Ganze durch gute Beratung von der Wissenschaft in die Politik und dann in die Praxis? Genau darüber möchten wir heute reden und ich freue mich außerordentlich, dass wir dafür wirklich zahlreiche renommierte Expertinnen und Experten für die Veranstaltung gewinnen konnten. Ich begrüße in der Runde Martina Diedrich, die Direktorin des Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung in Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Diedrich. Ich begrüße Cordula Heckmann, die langjährige Schulleiterin der Berliner Rütli-Schule und auch bekannt durch das vielbeachtete Buch »Gebt die Kinder nie auf«, was wir am Beispiel der Rütli-Schule über Bildung lernen können. Herzlich willkommen, Frau Heckmann.
Ja, herzlich willkommen.
Ich begrüße Herrn Pant in dieser Runde, Professor für erziehungswissenschaftliche Methodenlehre an der HU Berlin und Leiter der Abteilung Fachbezogener Erkenntnistransfer am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, kurz IPN. Herzlich willkommen, Herr Pant.
Vielen Dank.
Und ich muss nachsagen, ich hoffe, dass gleich noch der Herr Kühne sich zuschaltet. Der ist noch in einem Vorgängertermin, den Staatssekretär aus Berlin, dort zuständig für Schulbau und Schuldigitalisierung, damit wir auch die Perspektive der Politik in diese Runde einbringen können. Ganz kurz von mir vorweg zum Ablauf. Herr Pant wird gleich einen sehr spannenden Impuls geben und darauf werden dann Frau Diedrich, Frau Heckmann und hoffentlich dann gleich auch Herr Kühne eine kurze Reaktion formulieren. Und bevor wir reinstarten können ins Programm, würde ich das Wort nochmal an Dirk Zorn übergeben.
Danke dir, lieber Holger. Herzlich willkommen zu dem gemeinsamen Live-Briefing auch von mir. Dirk Zorn ist mein Name. Ich arbeite für die Bertelsmann Stiftung. Holger Schleper hat es in seiner Anmoderation gerade schon gesagt. Die empirische Bildungsforschung hat in den letzten 20 Jahren zweifelsohne einen erheblichen politischen Bedeutungszuwachs erlangt. Vielleicht in letzter Zeit vor allem unterstrichen auch die Einrichtung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Wir haben in zwei Veranstaltungen in Präsenz in unserem Haus der Bertelsmann Stiftung am Werderschen Markt in Berlin im ersten Halbjahr dieses Jahres danach gefragt, wie eine Governance aussehen müsste, um das Verhältnis beider Sphären, also der Sphäre Wissenschaft, Bildungsforschung und der Sphäre Politik mit ihren unterschiedlichen Logiken und Legitimationen wirksam auszugestalten, ob es dafür ein gemeinsames Grundverständnis braucht, bei allen Unterschieden, die diese jeweiligen Sphären aufweisen, was ihre Logiken, Anreizsysteme und so weiter und auch ihre Legitimationsgrundlage betrifft. Unser Vorsatz war, den wir mit diesen Veranstaltungen verbunden hatten, einen Beitrag dazu zu leisten, das Verhältnis von Wissenschaft und Bildungspolitik neu auszutarieren und vielleicht auch zur Klärung beizutragen. Heute also die dritte Veranstaltung, diesmal mit einer größeren Öffentlichkeit. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle Interesse haben, zuzuhören und sich auch an der Diskussion zu beteiligen. Sie können das tun. Die Information stand eben schon im Chat, indem Sie eine Nachricht schreiben. Ich werde das im Blick behalten und dann im weiteren Verlauf auch gerne Ihre Fragen oder Kommentare einbringen. Jetzt würde ich gerne in der Tat Herrn Pant das Wort übergeben für den schon angekündigten Impuls, den er in ähnlicher Weise auch schon bei einer der vorigen Veranstaltungen so eingebracht hat. Anand Pant ist seit 2010 Professor für erziehungswissenschaftliche Methodenlehre in Berlin an der Humboldt-Universität und seit 2022 auch Leiter der Abteilung Fachbezogener Erkenntnistransfer am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Seine Arbeitsschwerpunkte passen zu dem, worüber er auch heute sprechen wird. Es geht unter anderem um den Transfer von Innovationen im Bildungsbereich und das große Thema Implementationsforschung. Herr Pant, herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind. Bitte
Ja,
schön.
vielen Dank für die Gelegenheit, Herr Zorn und Herr Schleper. Ja, das Thema ist groß, wie Sie eben selber sagen, und deshalb muss ich eine Form wählen für ungefähr 10 Minuten, die das ganze Thema sehr einkocht, zuspitzt, und ich hoffe dann immer auf den Sachverstand der Zuschauenden, dass sie mir mehr Differenzierung grundsätzlich zutrauen als in diesen 5 Thesen, die ich jetzt zu dem Thema aufstellen möchte, im Hintergrund zur Verfügung habe. Also, ich beginne. Es geht darum, um die Frage, wo hakt es eigentlich in dem Transfer zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis auf der einen Seite und der Umsetzung in verschiedenen Praxisfeldern? Damit meine ich nicht nur die Politik, sondern auch Verwaltung und die pädagogische Praxis. Wo hakt es da eigentlich? Was ist strukturell vielleicht nicht ganz günstig? Die erste These sagt, wir agieren, das ist eigentlich eine Trivialthese, wir agieren auf Seiten von Bildungsforschung, Bildungspolitik, Verwaltung und pädagogischer Praxis mit sehr unterschiedlichen Begriffen und Verständnissen, was eigentlich Wissenswert ist, was Wissen und Evidenzen eigentlich sind. Natürlich können wir uns schnell darauf einigen, dass wir wissenschaftliche Evidenz mit dem ganzen Methodenarsenal der empirischen Forschung, sage ich jetzt mal von meinem Standpunkt aus, generieren. Aber ist das die gleiche Art von Wissen, die für die verschiedenen Handlungsbeteiligten in den Feldern, die ich genannt habe, auch wichtig ist? Und ich glaube, dass man sich immer wieder besinnen muss auf die, was andere Kollegen Duplex-Struktur des Wissens genannt haben, beziehen muss. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Bedarf an Wissen, wie mache ich mathematischen Unterricht mit Sprachförderung am besten zusammen, sodass er funktioniert. Dann habe ich als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler einen Zugang über meine Methoden, über Studien, über Evidenzgenerierung, und ich habe auf der anderen Seite genauso Wissen von Lehrkräften, die sagen, ich weiß, deshalb geht es oder geht es nicht in meinem Unterricht, in meiner Schule. Wie kriegen wir diese verschiedenen Wissensformen, also einerseits das wissenschaftlich kodifizierte, in Studien erforschte, und andererseits das alltägliche Wissen, und das ist nicht weniger wert erstmal in einem Transfergeschehen, in der Handlungspraxis besser zusammen als bisher. Die zweite These lautet deshalb, dass die Land auf Land ab, zuletzt vom Bundespräsidenten ganz prominent bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises 23 geäußerte Auffassung, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem, möchte ich mit der Gegenthese kontern. Wir haben ein Erkenntnisproblem, und zwar dahingehend, wie wir genau Reformvorhaben und Innovationen wirkungsvoll, nachhaltig und auch in der Breite tatsächlich umsetzen können. Das ist das eigentliche Erkenntnisproblem, das wir tatsächlich im Moment in der Bildungslandschaft haben. Es gibt exzellente, entwickelte Traditionen von Implementations- und Transferforschung, nur leider nicht in Deutschland, sondern weitgehend im US-amerikanischen Raum. Das müsste gefördert werden. Zum Beispiel lassen sich ganz zentrale Fragestellungen für wichtige Forschungsprojekte heute empirisch gar nicht beantworten. Zum Beispiel, wie sieht empirisch abgesichert eine günstige Koordination der Handlungen zwischen Schulaufsicht einerseits und Schulleitung andererseits aus, um Implementation in Schulen gelingen zu lassen? Oder welche funktionierende Maßnahme ist eigentlich notwendig, nachdem eine kleine Gruppe von Lehrkräften an einer Fortbildung, eine gute Fortbildung, über lange Zeit gegangen ist, um dieses Wissen dann auch wieder in der Schule, in der gesamten Mathematikfachschaft zum Beispiel, wirksam werden zu lassen? Dazu haben wir zu wenig Erkenntnisse. Zentrale Kopplungsstellen sind nicht mit empirischem Wissen hinterlegt. Dritte These. Da neuerdings aber immer mehr von Implementation und Transfer geredet wird und auch beachtet wird in der Forschungsförderung, beim BMBF zum Beispiel, auch bei den Stiftungen, kommt es zu so einer Art, ich nenne das Flucht in Chiffren und Metaphern. Beide Seiten, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, aber auch Praxisvertreter und Verwaltung und Politik, wissen, wir müssen jetzt irgendwie zusammenarbeiten. Das heißt, mit Flucht in Chiffren und Metaphern meine ich, dass wir ständig davon reden, dass wir auf Augenhöhe uns begegnen müssen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen müssen, dass wir netzwerkgestützt arbeiten müssen, dialogisch, ko-konstruktiv. Alles nicht falsch. Nur was bedeutet das eigentlich konkret? Und solange wir das nicht auch wissenschaftlich überlegen, welche Modelle der Zusammenarbeit funktionieren tatsächlich, das ist Implementations- und Transferforschung, können wir uns lediglich auf einer Oberflächenebene bewegen.
Das heißt, die Gefahr besteht aus meiner Sicht, dass im Ergebnis auf allen Seiten eher nur symbolische Handlungen der Bezugnahme und der Einbindung der jeweils anderen Gruppe von Akteuren und Akteurinnen realisiert wird. Dass also eher taktisch als strategisch von Kooperation und Transfer geredet wird. Vierte These. Wenn es denn, wie ich fürchte, oftmals zu dieser fassadenhaften Kooperation kommt nur, dann glaube ich, dass ein Grund dafür ist, dass wir ganz unterschiedliche Belohnungssysteme in den Gruppen Wissenschaft, Politik, Verwaltung, und Praxis haben, die diesen Transfer ganz schwierig machen. Wann ist also eine Studie wirklich oder ein Forschungsergebnis wertvoll für eine der Gruppen? Und meine Zuspitzung in polemischer Art ist, für die Wissenschaft ist sie dann wertvoll, wenn eine Studie Erkenntnisgewinn verspricht, Publizierbarkeit, um es etwas unschöner zu formulieren, für die eigene Karriere. Für die Politik, ich grüße Herrn Kühne, ist es möglicherweise wertvoll, eine neue Studie wahrzunehmen und umzusetzen, wenn sie sich grundsätzlich als gestaltbar erweist als Maßnahme, wenn sie machbar ist und gleichzeitig den Machterhalt, ich sag's mal so, nicht gefährdet. Für Verwaltung, und das ist sicherlich etwas sehr verkürzend, ist es nützlich, neue Studien zu betrachten, Ergebnisse und Erkenntnisse wahrzunehmen, wenn sie grundsätzlich nicht das Prinzip der Ruhe im Karton gefährden. Das heißt, die Prozess- und Strukturkonstanz in den Abläufen der Verwaltung. Und für die pädagogische Praxis ist es sicherlich eine sinnvolle und wertvolle Erneuerung aus der Wissenschaft, wenn grundsätzlich eine Kombination aus Machbarkeit, ich kann das im Unterricht in der Schule umsetzen, und Effizienz, das heißt mehr Lernerfolg bei gleichzeitiger Arbeitsentlastung, immer fast unmöglich, verspricht. Und letztlich auch die Bildungsmedien sind ja auch anwesend. Für die ist eine Studie dann interessant, das habe ich oft genug erlebt, wenn sie entweder Neuigkeitswert verspricht oder Skandalisierbarkeit. Für mich bedeutet das, dass wir eigentlich uns auf den Weg machen müssten, und hier benutze ich die Metapher, um institutionalisierte Räume wirklich zu schaffen, in denen diese Unterschiede der Belohnungssysteme gemeinsam reflektiert werden von Vertretern und pragmatische Konvertierungen in die Fremdwährung der jeweils anderen Gruppe ermöglicht werden. Ich sage immer, ich habe nichts dagegen, wenn wir uns gegenseitig instrumentalisieren als Wissenschaft, Praxis, Politik und Forschung. Wir müssen nur wissen, dass wir es tun und wie wir es möglichst effizient tun. Fünfte und letzte These. Diese fortdauernde, ich nenne es jetzt mal Siloisierung von Bildungsforschung, Politik, Verwaltung und pädagogischer Praxis führt bei der großen Bearbeitung der großen Reformnotwendigkeiten im Bildungssystem, zum Beispiel der sozialen Entkopplung von Erfolg und Herkunft, dazu, dass wir uns einerseits zwar um Beratungsstrukturen für Politik wie in der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission bemühen, aber dass deren Empfehlungen eigentlich nicht systematisch weiterverarbeitet werden. Das heißt, ich glaube, es gibt keine im Vorhinein festgelegten strategischen, transparenten und partizipativen Prozesse, wie diese tollen Empfehlungen der guten Arbeit der Kolleginnen und Kollegen aus der SWK-Kommission im Anschluss wirklich aufgegriffen, priorisiert und umgesetzt werden. Die drei Gutachten der SWK, ich spreche jetzt nur von den Gutachten, nicht von den Stellungnahmen, die herausgekommen sind bisher, haben 180 Empfehlungen an die Politik aus der Wissenschaft ausgesprochen. 180. Ich glaube nicht, dass man sie nicht priorisieren kann. Aber wenn man es nicht transparent und partizipativ macht, ohne die Entscheidungshoheit bei der Politik zu belassen, dann haben wir damit nicht viel gewonnen. Das ist die These. Was soll man tun? Drei Vorschläge, glaube ich, könnten wir oder schlage ich vor, was man machen kann. Seitens der Bildungspolitik sollte man überlegen, wie man so etwas wie einen Transferrat der SWK sozusagen der wissenschaftlichen Kommission zur Seite stellt. Dieser Transferrat könnte problemfokussiert wissenschaftliche Erkenntnisse reflektieren, Priorisierungsempfehlungen geben und Machbarkeitseinschätzungen machen. Auch in Krisensituationen wie etwa einer weiteren Pandemie oder der Landung eines UFOs oder was auch immer als nächstes auf die Schulen zukommt. Zweitens, seitens der Forschungsförderung, also BMBF, Stiftungen, auch DFG, geht es um eine Ausweitung ganz explizit um einen sozusagen ein Mindset, Forschungsschwerpunkte der Implementations- und Transferforschung zu fördern mit Geld, damit das auch wirklich in Angriff genommen wird. Nur dann verspreche ich uns Steuerungswissen für die Politik. Drittens und letztens, seitens der Forschungsselbstorganisation glaube ich, dass wir ein anderes Belohnungssystem bei uns brauchen für wissenschaftliche Exzellenz, das wertschätzt, dass entsprechende Transfer Prozesse in die Praxis auch wirklich stattfinden. Und ich sage als Beispiele nur mal, warum nicht mal einen Transferforschungspreis ausloben oder die Bezeichnung von Professuren auch über Transfer- und Implementationsforschung ausschreiben oder attraktive akademische Karrieremodelle außerhalb der Universitäten anlegen oder Auslandsaufenthalte nicht im Ausland stattfinden lassen für Forschende aus der Bildungsforschung, sondern in der eigenen Schule, in der Nähe, in der Praxis. Also vielen Dank.
Herr Pant, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für diesen inspirierenden Vortrag. Und ich habe ganz, ganz viel Nicken auch gesehen in der Runde. Und das stärkste Nicken, glaube ich, habe ich jetzt zumindest bei Frau Diedrich vernommen. Frau Diedrich, ich würde jetzt gleich mal mit Ihnen einsteigen wollen. Ja, gibt es einen Punkt, wo Sie noch mal besonders darauf eingehen würden in dem Vortrag von Herrn Pant?
Also ich glaube, ich könnte jetzt zu vielen Punkten eingehen, aber erstmal bin ich total dankbar für diese Klarstellung, dass entgegen der gängigen Rhetorik es eben doch ein Erkenntnisproblem gibt und nicht nur ein Umsetzungsproblem. Für mich sind nochmal ein paar Begrifflichkeiten, die Anand Pant hier eingebracht hat, nochmal wichtig, vielleicht doch nochmal weiter nachzuspüren und auch zu differenzieren. Zunächst einmal möchte ich in Frage stellen oder vielleicht zumindest weitergehen, ob wir wirklich es mit unterschiedlichen Wissensbegriffen zu tun haben. Ich glaube, es geht viel grundsätzlicher um unterschiedliche Motive und Erwartungshaltungen. Wenn ich das jetzt mal vereinfacht zuspitze, dann würde ich sagen, Wissenschaft stellt Erkenntnis in den Mittelpunkt und alle anderen gehen von Nutzung und Nutzbarkeit aus. Das heißt, am Ende geht es nach meinem Dafürhalten eher um einen unterschiedlichen Begriff von Verwertbarkeit oder auch um einen anderen Verwendungszusammenhang. Ich weiß immer nicht so genau, diese Diskussion um diese verschiedenen Wissensarten und Wissensbegriffe, die ist ja nun auch schon bald bummelig 20 Jahre alt, ob das wirklich uns weiterhilft, hier zu mehr Klarheit zu gewinnen. Ich glaube eher, man muss auf die Verwertbarkeit schauen. Und ein weiterer Punkt, der mich eigentlich auch in meinem eigenen Tun immer wieder fesselt, das ist diese Frage, Anand, du hast das ja auch hier benutzt, diese Metapher der Übersetzbarkeit oder des Übersetzens zwischen Wissenschaft und den anderen Systemen. Also ich fremde mit dem Wort zum einen, weil es nur ganz wenige Personen gibt, die mehrsprachig sind. Also wir haben nur ganz wenige Dolmetscher, das stelle ich immer wieder fest. Es sitzen sich hochkluge Leute gegenüber, die aber nicht richtig verstehen, was das jeweilige Gegenüber eigentlich sagt, möchte und denkt. Und zum anderen finde ich die Metapher auch deshalb schwierig, weil die Beteiligten häufig nicht die Wahrnehmung haben, dass sie sich gleichwertig gegenüber sitzen, sondern da gibt es ein Gefälle in der Wahrnehmung, das häufig so lautet, dass sich Praxis oder Politik, vielleicht die am wenigsten, oder Verwaltung Wissenschaft unterlegen fühlt. Und das erzeugt auch einen Bruch bei dieser Übersetzungsmetapher. Was ich also insofern, ich würde das anders denken, im Sinne von, wir haben es hier mit Sphären zu tun, die irgendwie erstmal in sich geschlossen und abgegrenzt sind. Da ich jetzt keine Systemtheoretikerin bin, würde ich diesen Systembegriff lieber weglassen. Die folgen eigenen Handlungsrationalen, das hast du auch so erwähnt, Arnand. Aber worum es eigentlich geht, ist der Raum dazwischen. Und den müssen wir gestalten. Das heißt, eigentlich kann ich es nur denken als ein Schnittstellenproblem. Und darin liegt auch nach meinem Dafürhalten die ganze Herausforderung und die Komplexität. Und ich habe das Gefühl, wir konzentrieren uns immer jeweils auf die eine Sphäre oder die andere Sphäre und fragen uns, wie ticken die, aber zu wenig auf den Raum dazwischen und die Frage, wie der zu gestalten ist. Und ich würde gerne, wenn ich darf, mal eine Analogie aufmachen, wo uns dieses Problem auch immer wieder beschäftigt, nämlich im Kontext von Daten, datengestützter Qualitätsentwicklung. Da haben wir ja lange die Idee gehabt, wir kübeln Daten ins System und alles wird gut. Und in Wahrheit muss man aber sagen, nichts wird gut, wenn man nur Daten ins System kübelt, sondern auch hier braucht es genau die Gestaltung der Schnittstelle zwischen den datengebenden und datenaufnehmenden Systemen. Und da geht es darum, gemeinsame Räume zu schaffen, Sinnstiftung zuzulassen, Deutung zuzulassen. Das braucht aber Anleitung, das braucht Unterstützung und das braucht vor allen Dingen auch Ressource. Das heißt, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, wir brauchen nach meinem Dafürhalten sehr viel mehr systematisches Wissen darüber, wie Rezeptions- und Verarbeitungssetting aussehen. Und zwar jeweils mit den spezifisch Adressierten und müssen da uns überlegen, wie kann dieser Zwischenraum gestaltet werden. Und Wenn ich noch was sagen darf, du hast davon gesprochen, wie kann es gelingen, in die Fremdwährung zu konvertieren? Ich würde darüber hinausgehen und sagen, es geht nicht um Konvertierung, sondern ich glaube, es geht eher darum, aus meiner Sicht andere Anreiz- und Belohnungsstrukturen für Wissenschaft zu schaffen. Weil solange der Artikel, der in irgendeinem hochgerateten Journal publiziert wird, mehr wert ist als die 2 Stunden Workshop mit irgendwelchen PraktikerInnen oder Verwaltungsleuten, kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, wie ein Anreizsystem aussehen soll, das Wissenschaft dazu bringt, genau in solche Deutungs- und Vermittlungszusammenhänge zu gehen.
Ich würde Frau Dietrich, wenn ich an der Stelle denn
Ja,
mal
ich wollte jetzt
einschließe.
eh einen Cut machen.
Genau, super. Vielen, vielen Dank. Gerade der letzte Punkt finde ich noch wahnsinnig bedenkenswert. Ich würde jetzt mal rüberschrecken zu Frau Heckmann. Und dann tatsächlich aus der Sicht einer erfahrenen Schulpraktikerin. Ja, was haben Sie aus dem Vortrag jetzt von Herrn Pant mitgenommen, mit dem dicken Brett, was wir da durchbohren wollen?
Ja, also vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier reden kann als Praktikerin, auch als jemand, die immer versucht hat, Erkenntnisse der Wissenschaft in die Schulen zu bringen und Schule ganzheitlich zu denken. Und gleichzeitig muss ich einfach sagen, Herr Panther hat die Gutachten der SWK und der KMK angesprochen. Damit ist noch kein einziger Lehrer in der Schule angekommen. Und das ist die Wirklichkeit der Schulen. Und die Schulen sind in der sehr konkreten Verantwortung, diese Schülerinnen und Schüler in unsere Gesellschaft ankommen zu lassen. So, das festgestellt, wissen wir auch, wie bedeutsam das Thema ist. Und was wir auch wissen, dass sehr wohl Einzelschulen Erfolge haben. Das gilt für die Schulkreisschulen, das gilt für Rütli, aber das gilt auch für viele, viele andere Schulen, die still und sehr seriös ihre Arbeit machen. Und das heißt, was ich in den Mittelpunkt meiner Sätze stellen will, ist, es kommt auf die Menschen vor Ort an, die in den Blick zu nehmen, auch systematisch, um genau diese Implementierungslücken, über die gesprochen worden ist, zu sprechen. Multiprofessionelle Teams, da sind wir uns einig, sind toll. Berlin hat Sozialarbeiter in fast allen Schulen. Sind wir deshalb besser geworden? Man kann natürlich im Umkehrschluss sagen, ohne sie wäre noch alles viel schlimmer, aber das kann uns ja noch nicht glücklich machen. Das heißt, es hat an keiner Stelle stattgefunden, wo arbeiten Teams gut zueinander, sodass sie gewinnbringend an die Kinder und Jugendlichen gebracht werden und ein Lebensort gestaltet wird, Lernort gestaltet wird, der die Schülerinnen und Schüler befördert. Das ist datenbasierte Schulentwicklung. Berlin stellt Unmengen von Daten zur Verfügung und ich kann Ihnen sagen, ich bin dankbar dafür. Und ich habe sie in einer ganzen Zeit wirklich genutzt, immer wieder ins Gespräch zu gehen, voneinander zu lernen, Dinge zu entwickeln. Trotzdem bleibt ja die Frage, warum machen das nicht andere Schulen? Oder machen es andere Schulen? Sie machen es aber anders. Das wäre eine Frage, die ist nie systematisch angegangen und das beschäftigt mich natürlich, weil wir haben ja Instrumente zur Verfügung, wir Praktiker vor Ort, um Dinge gut zu machen. Ich komme wieder zurück, wir müssen die Menschen vor Ort stärken. Das heißt eben auch, dass wir uns angucken müssen, was für Unterstützungssysteme brauchen wir. Nina Brem hat gesprochen über, dass Schulen noch nicht die Grammatik des Problemlösens gelernt haben. Aber auch darüber ist zu sprechen, wo lernen Sie es denn? Sie werden ja zerrieben zwischen Verwaltung, dem Anspruch der Schüler, der Eltern und so weiter und so weiter. Wenn ich noch einen Punkt machen darf,
Gerne.
zu den datenbasierten Geschichte, da die Leopoldina hat sich in dieser Woche geäußert und hat gesagt, es solle noch mal der Punkt Wohlbefinden aufgenommen werden, also angeguckt werden. Und da würde ich mich sehr stark machen wollen, weil ich glaube, das würde, was den Vergleich der Schulen betrifft, nochmal eine Qualitätssteigerung reinbringen. Und ich würde sogar sagen, fast ein Mehr an Motivation.
Vielen, vielen Dank.
Also, okay.
Wir kommen hoffentlich da noch, wenn Sie noch einen Punkt haben, gleich
Ja,
bin ich
okay.
dafür. Erstmal vorweg, Herr Kühne, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir Sie jetzt auch in Bild und Ton, ich hoffe auch im Ton.
Ich hoffe auch, dass
Genau,
ich.
dass beides klappt. Wunderbar. Also vielen Dank, dass Sie dabei sind. Und noch an Sie die Frage. Jetzt haben Sie den Vortrag von Herrn Pant, glaube ich, nicht ganz hören können, aber doch, oder doch sogar. Genau. Was ist bei Ihnen sozusagen, was ist ein Punkt, wo Sie vor allen Dingen nochmal darauf eingehen würden?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und in der Tat, ich war von Anfang an dabei, aber konnte mich nicht von Anfang an
Okay.
zurückhalten. Insofern habe ich alles mitbekommen. Ich will sozusagen als Überschrift erstmal sagen, ich habe nach wie vor ein ganz hohes Interesse an der wissenschaftlichen Politikberatung, gerade bei uns im Bildungswesen und stelle das auch bei den anderen Kollegen in den anderen Bundesländern fest. Aber in der Tat, ich komme nun ursprünglich aus der Wissenschaft, insofern fällt mir das dann vielleicht ein bisschen leichter, auch diese Position einzunehmen, weil und da will ich jetzt auf die Ausführungen von Professor Pant eingehen zu drei Punkten. Ich bin auch sehr dankbar für diese differenzierte sozusagen Ausführung, weil ich fange mal mit dem Punkt an, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem. Weil in der Tat, auf den ersten Blick würde ich dem tendenziell auch zustimmen, aber, und deshalb bin ich für die Differenzierung dankbar, weil ja, vielleicht haben wir das eine oder andere Problem auch noch nicht erkannt, aber ich glaube, das ist nicht unser Hauptthema. Die großen Probleme haben wir erkannt und arbeiten grundsätzlich daran. Aber in der Tat, dieses Wissen, wie ich aus diesen Erkenntnissen dann wirklich für die Praxis und dann zwar für die einzelne Schule, für den einzelnen Schüler, Schülerin, Lehrkraft, Lehrer, dann daraus die richtigen Schlüsse ziehe und die richtigen Maßnahmen und Instrumente abzuleiten, um sie dann wirklich in der Praxis umzusetzen, bin ich völlig bei Ihnen. Da haben wir in der Tat ein Erkenntnisproblem. So, weil ich weiß nicht, ob es jetzt Frau Dietrich oder Frau Heckmann war, wir haben in der Tat Leuchtturmschulen, die es sozusagen gut hinbekommen haben, aber auch dort die Erkenntnis, wie ich es von der einzelnen Schule in die Fläche bringe. So, das sind Dinge, weil da stimme ich dem zu. Da haben wir in der Tat Erkenntnisprobleme, wo wir in der Tat eben auch aus der Wissenschaft eben diese Erfahrungen brauchen oder Impulse brauchen, wie wir es umsetzen. Weil ich kann Ihnen sagen, weil in der Tat, wenn man den Satz liest, wir haben kein Erkenntnisproblem, Umsetzungsproblem, dann denkt man halt immer, ja, die wollen einfach nicht. Denen ist das Problem nicht so wichtig. Und da kann ich sagen, das ist definitiv falsch. Wir stellen uns die Frage immer selbst, wir haben jetzt so viele Gutachten und so weiter, wieso kriegen wir daraus nicht sozusagen die praxistauglichen Dinge, um sie dann umzusetzen? Weil ich sag mal, ich habe zwar auch nicht nachgezählt, aber wenn wir 180 Empfehlungen haben, passt ja fast genau zu den 177 KMK-Gremien, die wir haben. Also insofern, um das mal ein bisschen polemisch zu sagen. Aber wie gesagt, es ist uns wirklich bewusst, dass wir eben da sehr viele Empfehlungen und verschriftliche Dinge haben, Gutachten haben, aber eben, wie gesagt, es dann schwierig ist, daraus praxistaugliche Dinge in der Fläche entsprechend umzusetzen. Dann bin ich auch dankbar bei dem Punkt sozusagen, die unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen Akteure zu haben. So, ich würde zwar beim Bereich Politik nicht immer den Machterhalt im Fokus stellen, das ist nicht mein Hauptantrieb, aber der Gestaltungswille auf jeden Fall. Aber ich sage mal aus der politischen Sicht Gestaltungswille im grellen Blick der Öffentlichkeit. Das ist bei uns in der Politik immer der Punkt. Deshalb ist auch nochmal die Zeitschiene bei uns in der Politik so unterschiedlich, während man im Wissenschaftsbetrieb sozusagen die Gründlichkeit vor Schnelligkeit, das kenne ich nun auch aus dem wissenschaftlichen Betrieb selbst, in der Politik ganz anders. Da müssen Sie immer sofort die Lösung haben. Und das ist sozusagen auch nochmal von diesen unterschiedlichen Sichtweisen ganz wichtig zu wissen. Aber ich sage auch hier, nein, wir wollen auch nicht sozusagen nur fassadenhafte Kooperation oder nur damit man sagen kann, okay, man hat nochmal die Wissenschaft entsprechend mit ins Boot geholt. Nein, wir wollen ja wirklich praxistaugliche Dinge dann auch umsetzen, aber wir stehen immer unter diesem hohen Zeitdruck, weil eben die Öffentlichkeit draufschaut und Probleme immer sofort gelöst werden müssen. Also das muss man im gegenseitigen Miteinander auch verstehen, diese unterschiedlichen Zeitschienen. Und dann in der Tat den Punkt, den Sie auch angesprochen haben, die, Sie haben das so schön als Siolisierung bezeichnet, also Versäulung, sage ich mal, die Dinge stärker zusammenzudenken, weil gerade bei Bildungsqualität ist es eben so enorm wichtig, die Dinge zu verzahnen, weil es ist ja meistens nicht das eine, woran man arbeitet, also gerade eben Digitalisierung mache ich ja nicht als Selbstzweck, sondern Digitalisierung hängt eben originär eben dann auch mit Stärkung basaler Kompetenzen zusammen, um nur mal ein Beispiel zu nehmen. Weil wie gesagt, wir machen das ja alles nicht als Selbstzweck, sondern dass am Ende des Tages unsere Kinder noch besser in der Bildung werden. Soweit erstmal meinerseits. Danke.
Vielen, vielen Dank, Herr Grüne. Ja, ich kann sagen, ziemliche Punktlandung vom Zeitplan her. Wir haben jetzt eine halbe Stunde rum und wir möchten, also wir freuen uns riesig, dass dieses Live-Briefing auf eine richtig große Resonanz stößt. Und wir sehen auch im Chat, dass sehr, sehr viele Fragen da sind. Und ich würde jetzt mal an den Dirk Zorn übergeben. Vielleicht, Dirk, könntest du mal ein, zwei Fragen tatsächlich aus dem Chat formulieren, die wir dann in die Runde weitergeben können.
Ja, das mache ich sehr gerne. In der Tat ist hier eine sehr lebhafte Debatte schon zugange im Chat. Vielleicht vorab einmal der Wunsch, den verschiedene Personen, die uns zuschauen, geäußert haben, Herr Pant, ob es möglich wäre, Ihre Thesen im Nachgang nochmal nachlesen zu können. Das gebe ich einfach mal nur als Wunsch so zur Kenntnis. Was es in jedem Fall geben wird, das kann ich, glaube ich, schon sagen, auch für Table Media, einen Podcast, der sozusagen dieses Gespräch zwischen allen hier im Nachgang auch zum Nachhören nochmal zur Verfügung stellt. Das wird es in jedem Fall geben. Ja, die Diskussion im Chat rankt sich zum einen um die Frage, wäre es nicht viel einfacher? Warum machen wir es uns so schwer? Was hindert uns daran, eine Weiterbildungspflicht für Lehrkräfte einzuführen? Löst das nicht vielleicht das Transferproblem? Andere fragen dann, ja, selbst wenn es das gäbe, wann sollen Lehrkräfte das denn machen? Wo kriegen wir die Zeit her? Viele befassen sich mit der Frage, die Sie anklingen haben lassen, Herr Pant, es braucht auch partizipative Formate, um Erkenntnisse weiter zu verarbeiten, um diese Duplizität des Wissens von Transfer in Richtung Transformation zu bringen, also diese Erkenntnisrechnung zu tragen. Da war die Frage an Sie, was kann man sich darunter vorstellen, wenn NutzerInnen in Bildungseinrichtungen etwa eben nicht zu einer Weiterbildungspflicht verdonnert werden, sondern vielleicht eher beteiligt werden? Was heißt das? Alle an einen runden Tisch bringen für einen kreativen Prozess oder denken Sie eher an vielleicht auch mehr transdisziplinäre Forschung, wo es dann mehr Ressourcen bräuchte für Mixed Methods Designs und für die Beteiligung auch von Praktikerinnen und Praktikern? Vielleicht könnten Sie das noch etwas ausführen. Vielleicht mögen die anderen das auch noch ergänzen.
Ja, ich kann gerne mal beginnen. Also es gibt wenig gesicherte Wissen darüber, welche Formate, das habe ich ja versucht anzusprechen, eigentlich für, wie man es im Amerikanischen sagt, Research Practice Partnerships eigentlich wirklich funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass es da den Königsweg gibt, sondern dass man jeweils problembezogen, also welches Problem will ich eigentlich angehen? Hat das was mit Unterrichtsqualität zu tun oder hat das eher was mit Schulentwicklung zu tun oder hat das eher was zu tun mit der Rolle, die Schulaufsicht gegenüber den Schulen in einem Bundesland einnimmt? Das sind ja ganz unterschiedliche Probleme. Und ich denke mir, dass wir einige Modelle kennen aus dem Ausland, muss ich leider wieder sagen. Die haben zum Beispiel, ich nenne es jetzt nicht Book a Scientist, aber die haben feste Strukturen in Schulen eingerichtet, in vielen Schulen, wo zu bestimmten Zeitpunkten immer wieder problemfokussiert eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler aus einer der nahegelegenen Universitäten mit dem Kollegium zu dem Problem zusammen sich trifft und Lösungen erarbeitet. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, etwas größer gedacht, wenn Schulnetzwerke, die regional sich zusammenfinden, immer wieder auch sich mal den Luxus, sage ich es mal, erlauben, eine wissenschaftliche Stimme oder eine aus der, meinetwegen auch mal der Bildungspolitik oder den Bildungsmedien zu diesen Netzwerkarbeiten an dem Thema, an dem sie arbeiten, dazuholen. Das sind alles Möglichkeiten, wo man sozusagen die Rolle des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin kurz verlässt aus dem universitären Bereich, sondern und in eine Broker- oder Brokerinnenrolle reinrutscht. Ne? Das sind, glaube ich, wichtige Ansätze. Ich denke aber auch, und das hat eher innerwissenschaftliche Auswirkungen, dass wir, wenn ich sage, wir müssen mehr wertschätzen, dass wir einen Gegenstand haben als Bildungsforscherinnen und Forscher, der in der Wirklichkeit liegt. Es geht jetzt nicht um irgendwelche Dinge, die sonst wo stattfinden, sondern es sind reale Probleme, die wir haben, die wir lösen, mit Steuergeldern großteils. Und dass wir sagen, wir müssen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler andere Forschungstypen mehr wertschätzen in unserer Community, also zum Beispiel Entwicklungsforschung. Da kommen jetzt nicht gerade gleich Experimente raus, sondern dann guckt man nach mit Praktikern, und da haben wir das partizipative Element wieder, ich entwickle überhaupt erstmal den Gegenstand, also zum Beispiel, was funktioniert denn tatsächlich an Material um Sprachbildung im Matheunterricht? Ich nehme jetzt immer Beispiele, die aus dem großen Quamat-Projekt mir ganz nahe im Kopfe sind. Wie mache ich das eigentlich? Und dann gehe ich in den wissenschaftlichen Duktus und versuche das auch zu belegen, dass das wirkt unter bestimmten Bedingungen. Und dann überlege ich mir im nächsten Schritt, und wie wirkt das in einer Schule unter Realbedingungen? Und dann gehe ich in den Schritt, und wie wirkt das nicht nur an der einen Schule oder an 10 Schulen, sondern an vielen Schulen? Das ist langwierig, kostet auch Geld, und es kostet aber vor allen Dingen ein Umdenken bei uns als Wissenschaftlerinnen, dass wir nicht immer nur denken, wenn wir die nächste Publikation, wie Martina Dietrich es ausgedrückt hat, gut platziert haben, dann habe ich meinen Job zu dem Gegenstand Unterrichts- und Schulqualität erledigt. Das glaube ich nicht.
Herr Pant, genau. Viele, viele kluge Gedanken. Ich würde Frau Cordula-Heckmann dazu gerne nochmal reinhören. Zur Umsetzbarkeit dessen, was Herr Pant gerade so formuliert hat, das war ja wieder sehr, sehr viel.
Das war wirklich sehr viel. Sehr und viel. Ich bin ja, wie gesagt,
Genau, und jetzt aber tatsächlich dieses, viel, das Stichwort gerade von Dirk Sollers, weil wir jetzt ganz klein runterzurechnen, Weiterbildungspflicht für Lehrkräfte oder grundsätzlich, wie holt man tatsächlich diese Umsetzbarkeit in die Schule rein? Was sind Ihre Ansätze dazu?
Ja, ich würde sie wirklich sehr praktisch machen wollen und sagen, erstmal müssen wir an der Einzelschule ansetzen und deren Bedarfe sehen. Zweitens ist die Frage, braucht es nicht, muss Fortbildung nicht komplett anders gedacht werden, weniger, auch natürlich thematisch, aber vor allem in der Langfristigkeit. Ich bin ein großer Freund von lokalen Unterstützungssystemen, die langfristig angelegt sind, die in verschiedenen Facetten arbeiten, immer orientiert an den Kindern und Jugendlichen und deren Bedarfe und wie können wir Lehrerinnen und Lehrer stärken. Meine Erfahrung aus meiner Praxis ist, wenn Sie unmittelbar anknüpfen an die Themen der Schüler, dann sind Sie auch unmittelbar am Interesse der Lehrer und dann gehen Sie auch in die Fortbildung. Es ist ja tatsächlich so, wir haben Studientage, die verpflichtend sind, wir haben die Präsenztage. Das heißt, das sind viele Gelegenheiten. Ich glaube nur, dass wir nicht gut beraten sind, ein Thema aufzurufen, dann das nächste Thema aufzurufen und das relativ unvermittelt nebeneinander zu lassen. Und die Wissenschaft käme natürlich, wäre es wunderbar, wenn man so ein lokales Unterstützungssystem hätte, dass die Wissenschaft sich daran beteiligt und sagt, wie gehen Schulen unterschiedlich mit so einem Unterstützungssystem um? Was macht sie erfolgreich und was hindert sie? Natürlich wäre das super.
Frau Diedrich, ich glaube, Sie wollten auch noch etwas zu den Ausführungen von Frau Heckmann und auch von Herrn Pant nochmal ergänzen.
Ja, ich würde das gerne noch mal ein bisschen weiterspinnen, den Gedanken dieser Frage von veränderten Transfer-Settings. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, da liegt ein gewisses Gefälle drin in der Kommunikation wissenschaftlichen Wissens in die diversen Communities. Nach meinem Empfinden hat das schon was damit zu tun, dass diese Kommunikation ja häufig einsetzt, wenn Ergebnisse schon produziert werden oder gar produziert worden sind. Und ich glaube, und da gucke ich jetzt natürlich auch auf Startchancen, eigentlich muss dieser Prozess der Einbindung und des Austausches schon viel früher anfangen, nämlich bei der Generierung der Fragestellung. Ich habe häufig den Eindruck, dass wenn man Praxismenschen oder Verwaltungsmenschen oder auch Politik fragt, was interessiert euch eigentlich, wo seht ihr eigentlich euer dringendstes Erkenntnisproblem, dass das andere Fragestellungen sind, als die aus einem wissenschaftlichen Kontext heraus generiert würden. Und natürlich braucht es dann immer den Übersetzungsprozess, jetzt benutze ich das Wort mal, in wissenschaftliche Operationalisierung. Ja, also das, was ich als Frage formuliere, ist nicht unbedingt das, was man dann in der wissenschaftlichen Untersuchung als Frage findet, aber doch zumindest diese Form der Berücksichtigung der Perspektive. Und das Zweite, was mir immer wieder auffällt, es gibt nur ganz wenige systematische Settings, wo wirklich die unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen. Ich will das an einem Beispiel mal untermauern. Mein Institut, das hat ja diesen Status des institutionalisierten Dazwischenseins. Wir sind irgendwie Verwaltung, irgendwie auch Wissenschaft so. Ich habe einen Beirat, da kommt Praxis, Verwaltung und Wissenschaft zusammen. Und es hat ganz lange gedauert, bis wir so einen Modus gefunden haben, wo wir das Gefühl hatten, so das ist jetzt ertragreich, wenn die drei zusammenkommen. Was aber immer wieder zurückgemeldet wird, ist, oh, das ist sehr wertvoll, dass wir mal die jeweils andere Perspektive überhaupt hören. Das haben wir viel zu selten. Das heißt, was es braucht, sind Formate, Settings, in denen das auch institutionalisiert eingeübt wird und nicht so ein punktuelles Highlight nur ist.
Herr Kühne, da würde ich Sie auch noch mal gerne ins Boot holen. Tatsächlich das, was Martina Liedrich jetzt zuletzt beschrieben hat. Ist das auch Ihre Ansicht, dass es tatsächlich dieses institutionalisierte Setting, dass es die mehr braucht, wo die verschiedenen Player zusammenkommen? Und mich würde auch noch mal interessieren, die These, die Herr Pant aufgemacht hat, tatsächlich mit diesem Transferrat. Wenn Sie jetzt Transferrat lesen, was sind Ihre ersten Gedanken dazu?
Also sehr gerne, weil wie gesagt, das Thema, das brennt uns ja in der Tat auf den Nägeln, weil neben sozusagen der Erkenntnis ist eben das ganz wichtige Thema, wie komme ich in die Umsetzung und da brauche ich ja auch entsprechende Instrumente, damit es in der Tat auch in die Fläche ist. Es ist schon schön, wenn es an einzelnen Standorten dann gut funktioniert, aber wir brauchen es ja in der Fläche. So, was jetzt, da müsste Professor Pant nochmal ausführen, was er sich genau unter einem Transferrat vorstellt, weil ich sage mal, so einen Mangel an Gremien kann ich ad hoc erstmal nicht erkennen. Insofern müsste es schon etwas Schlankes sein. Aber das leitet dann zu einem anderen Thema über, selbstverständlich brauchen wir diese Vernetzung, die ist ganz entscheidend. Deshalb habe ich zum Beispiel sehr aufmerksam zugehört, das finde ich eine wunderbare Idee, dieser Book the Scientist, weil das ist für mich was Praktisches, was ich sozusagen mitnehmen kann. Also gerade jetzt hier für uns in Berlin, wir haben so viele wissenschaftliche Expertise, Hochschulen etc. Und das kann ich mir plastisch sehr gut vorstellen, dass wirklich dann auch Wissenschaftler direkt an einzelne Schulen gehen, innerhalb eines Netzwerkes. So, ich glaube, das funktioniert nicht losgelöst, sondern brauche ich ein Netzwerk, auch das im Sinne von multiprofessionellen Teams, was ich ja nicht nur am einzelnen Schulstandort brauche, sondern eben auch für das gesamte Bildungssystem. Aber das ist mal für mich was Praktisches, was mir sofort einleuchtet. Wenn ich da so ein Netzwerk habe, dann muss es eben nicht nur der Wissenschaftler sein, dann kann es eben auch mal der Bildungspolitiker sein, dann kann es eben auch mal der Bildungsjournalist sein, etc. Und dann habe ich da aber ein festes Netzwerk, wo ich dann solche Menschen damit einbinden kann, die dann aber wirklich, ich denke auch beidseitig, zu einem Mehrwert führen. Einerseits den Blick dann aus der Praxis und dann aber eben auch umgekehrt für eine Schule einen Mehrwert durch so eine externe Expertise. Weil ich wollte auch nochmal zum Thema des Stichworts der Weiterbildung sagen, weil auch da bauen wir ja gerade in Berlin neue Strukturen auf. Ich habe immer ein Störgefühl bei Verpflichtung, weil ich glaube, man muss erstmal mit sozusagen Unterstützung, Ermutigung, Wertschätzung arbeiten, weil etwas, was ich verpflichtend machen muss, zumindest meine Erfahrung, da bleibt nicht so viel hängen. So, und insofern auch da eher das Thema der Netzwerkbildung, dass ich sage, Stichwort Neudeutsch heißt das ja alles so, train the trainer, also dass ich eher sozusagen da so ein Netzwerk habe und die entscheidenden Multiplikatoren entsprechend fort- und weiterbilde, die dann über eine feste Struktur, über Netzwerke dann bis an die einzelnen Schulstandorte ausgerollt werden und dann ganz praktisch konkret vor Ort diese Unterstützungsleistung und Transferleistung entsprechend umsetzen können. Also insofern ist das auch meine Einschätzung und Erfahrung aus den Gesprächen. Wir brauchen diese Netzwerke, wir brauchen alle Professionen, wir brauchen die unterschiedlichen Sichtweisen und dafür sozusagen eine Struktur zu entwickeln, um dann in diese strukturierte Umsetzung zu kommen. Da könnten ein paar Erkenntnisse der Wissenschaft nicht schaden.
Herzlichen Dank, Herr Fühlen. Ich würde gerne nochmal, es ist wirklich ganz reger Betrieb im Chat und ich möchte wirklich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben, dass wir einige Fragen noch da einbringen können an Sie. Dirk, könntest du nochmal einen Einblick geben?
Ja, ich würde das gern bestätigen. Also das, was hier parallel im Chat sich vollzieht, ist wirklich ein hochkarätiger, unglaublich nuancierter und differenzierter Diskurs. Sehr beeindruckend, wie viele Aspekte hier aufgebracht werden und wie auch die Diskussion hier unter den Panelisten resoniert. Vielleicht eine Bestätigung, eine Ergänzung und eine Frage. Bestätigung gibt es im Chat für die Idee, Forschung mal umzudrehen und sozusagen Schule zum Ausgangspunkt zu machen und Schule Beratungsbedarfe definieren lassen. In diesem Zusammenhang wird auch verwiesen auf die Bewegung der Universitätsschulen. Es gibt gerade dazu in verschiedenen Bundesländern auch neue Vorstöße, etwa in Halle Universitätsschulen einzurichten. Hier sehen einige DiskutantInnen erhebliches Potenzial für eine stärkere Verschränkung von schulischer Praxis und auch der Ausbildung von Lehrkräften und Forschung, die an den lehrerbildenden Hochschulen etwa stattfindet. Eine Ergänzung ist der Verweis auf Schnittstellenproblematiken auch an anderen Stellen, etwa wenn es um Innovationen geht, die in der Zivilgesellschaft stattfinden, durch Unternehmen, durch Stiftungen, durch Akteure wie Baloo und Du und die Übersetzungsschwierigkeiten dann in andere Systeme hinein und der Bereich der digitalen Entwicklung, also Stichwort EdTechs, auch als ein besonders bedeutsames Feld, wo wir, glaube ich, noch Nachholbedarf haben und noch Luft nach oben, was die Schnittstellen angeht, um auch diese Quellen für Innovation besser für das System zu erschließen. Eine Frage noch, die gut anschließt an das, was Sie, Herr Kühne, zuletzt sagten mit Blick auf Netzwerke. Hier konkret die Frage, Schulnetzwerke, die sich als erfolgreich erwiesen haben, sind auch vorgesehen im Startchancenprogramm. Gibt es dafür Budget? Welches Potenzial steckt darin, dieses Wissen zu erschließen jetzt im Zuge dieses großen Programms von Bund und Ländern? Das wäre vielleicht eine Frage, die am ehesten Martina Diedrich vielleicht beantworten kann.
Ich versuche das mal. Also das ist dieser Netzwerkebedarf, erschließt sich, glaube ich, relativ schnell, wenn man sich bewusst macht, es sollen 4.000 Schulen am Ende im Startchancenprogramm teilnehmen. Und dass Wissenschaft diese 4.000 Schulen nicht einzeln direkt bespielen kann, ich glaube, das ist einfach als Mengenproblem relativ klar erschließbar. Das heißt, es braucht eben diese Ebenen, die dann durch die Netzwerke entstehen wo dann auch eine direkte Kommunikation möglich ist. Die Frage nach den Ressourcen ist an dieser Stelle nicht ganz trivial zu beantworten, weil die Organisation der Netzwerke auf der Länderseite verortet ist. Und das bedeutet, dass also die Länder die Verantwortung haben, das zu organisieren. Aber ich bin mir gewiss, dass das passieren wird, denn was die Netzwerke angeht, haben wir viel Erfahrung in den anderen großen Programmen, ob das jetzt Schumas oder Lemas ist, bis etc. Das heißt, da sind Strukturen ja angelegt, auf die dann aufgesetzt werden können und die dann auch in Startchancen funktionieren werden.
Ich würde dann nochmal anschließen, Frau Heckmann, vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung, das große Thema Schulnetzwerke, wo jetzt auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauf liegt. Was glauben Sie, wie viel Potenzial liegt da drin?
Da liegt eine Menge Potenzial drin. Wir haben so gearbeitet, wir haben nicht nur den Campus, sondern auch die Schulen und Kitas aus, um uns herum genutzt. Aber auch dort ist ja wieder die Frage, wurde das mal systematisch angeguckt? Was braucht es für eine Organisationsform? Was braucht es für ein Miteinander, dass es tatsächlich ins Gelingen kommt? Also wir haben mal gesprochen, ist ein bisschen wenig, um den nötigen Output auch generieren zu können. Ich bin überzeugt, Schule kann nicht mehr selbstreferenziell arbeiten. Sie braucht ein starkes Miteinander, starke Kooperationspartner, sowohl was die Bildungseinrichtungen und die umliegenden Bildungseinrichtungen betrifft, als auch andere externe Partner. Und das ist ein Teil des schulischen Erfolgs in einer sehr, sehr komplexen, umgebenden Gesellschaft.
Herr Kühne, eine Frage, die mich noch umtreibt, gleich vom Beginn der Veranstaltung, wo wir darüber gesprochen haben, es gibt immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse tatsächlich zu unserem Bildungssystem, also immer mehr im Grunde Evidenzen. Sie haben auch ein bisschen was da schon gesagt, aber mich würde mal interessieren, in Ihrem Alltag sozusagen, wie gehen Sie eigentlich damit um? Also wie können Sie das eigentlich sozusagen einfließen lassen in Ihr politisches Tun? Würden Sie sich manchmal sogar da ein weniger und ein gezielteres an wissenschaftlichen Erkenntnissen wünschen und dass sich die Wissenschaft anders einbringt?
Also ich kann sozusagen nochmal, was ich vorhin sagte, da nur unterstreichen. Also ich nehme da eine große Dankbarkeit auch bei den Kollegen wahr, mit dieser wissenschaftlichen Expertise wirklich nochmal die Ursachen der Probleme auch mit sehr vielen auch guten Zahlen herausgearbeitet zu bekommen. Weil da muss man ganz ehrlich sein, diese Zeiten, allein vom Zeitbudget hätten wir niemals in der Politik, selbst wenn da die Kompetenz da wäre, das so detailliert auszuarbeiten. Also insofern brauchen wir da auf jeden Fall die Wissenschaft. So, und das, was ich ihm vorhin sagte, das ist das, wo ich immer bei den Kollegen merke, da fehlt uns die Unterstützung. Wir haben dann die Gutachten, wir haben die Empfehlungen, wir haben die Zahlen, wir haben die Evidenzen. Und jetzt helft uns doch bitte, daraus die richtigen Schlüsse in ganz konkrete, praktische Empfehlungen zu übersetzen. Also genau das Thema des Transfers, ob es dafür, wie gesagt, ein Transferrat oder jedenfalls brauchen wir dafür Erkenntnisse aus diesen Empfehlungen, etwas ganz Praktisches zu machen, was man ganz konkret einer Schulaufsichtsbehörde, einer Schulaufsicht, einer einzelnen Schule, einer einzelnen Lehrkraft mit an die Hand geben kann, also allen Akteuren, die ich im Bildungssystem brauche, damit es im Sinne sozusagen auch besser wird und die Zahlen beim nächsten Mal dann auch besser werden. Weil im Augenblick sind die, sage ich mal, Schmerz-Reiz-Reaktionen ja immer überschaubar. Mit jedem neuen Gutachten haben wir wieder irgendein Ranking, wo wir wieder irgendwo schlechter dastehen, wieder der öffentliche Aufschrei, wieder warum wir geben noch so viel aus, warum wird es nicht besser. So, also das sind ja eher sozusagen jetzt mal ein bisschen grob zusammengefasst die Muster der Reaktion. Und das ist ja nicht, was uns befriedigt, sondern wir wollen es ja konkret machen. Also insofern würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wir haben zu viel. Ich würde aber auch nicht sagen, wir haben zu wenig, sondern ich glaube, für die Kernprobleme haben wir wissenschaftliche Kenndaten. Und jetzt geht es eben darum, gemeinsam Wissenschaft, Politik, andere Akteure, es Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu machen. Deshalb will ich dann nochmal beim Netzwerkgedanken, weil das auch Fragen im Chat waren, sagen, da spielt für mich nämlich die Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern genau um diese Netzwerke auch leben zu können, im Sinne dann eines strukturierten Umsetzens in der Fläche eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und weil die spezielle Frage auch hier im Chat war in Richtung Land Berlin, kann ich der Kollegin was, glaube ich, sagen, selbstverständlich steht das bei uns im Fokus, der digitale Austausch von Kerndaten zwischen Schulaufsichten, zwischen Schulleitungen, zwischen uns als Schulaufsichtsbehörde. Das ist für mich essentiell, weil damit bin ich erstmals überhaupt in die Lage versetzt, auch sozusagen Fakten und Daten basiert und zwar einigermaßen in Echtzeit zu steuern. Weil bisher habe ich immer sozusagen deutlichen zeitlichen Verzug. Ich alle Daten zusammengetragen habe, aufbereitet habe, dann sind sie in der Regel immer schon veraltet. So, und da hilft mir natürlich die Digitalisierung, wenn ich das in Echtzeit, wenn alle mit einem System arbeiten. Ich bin hier jetzt im Schulverwaltungsbereich, dann ist das schon mal enormer Vorteil. Beim edukativen Bereich, da bitte die Freiheit und sozusagen, da soll auch jede Schule das einsetzen, was sie braucht. Aber auch dort kann ich natürlich Daten, die ich sammle, dann wieder vernetzt, muss rechtssicher sein, IT-sicher sein, aber gemeinsam nutzen, auch immer Erkenntniswert für die einzelne Schule, für eine Schulaufsicht, für das gesamte Bildungssystem. Also ich will damit sagen, die Dinge gehören zusammen, also auch digitale Netzwerke. Also wenn ich zum Beispiel an die einzelne Lehrkraft denke, wir haben technisch jetzt die Möglichkeit mit gemeinsamen Plattformen, die können gemeinsam digitale Bildungsmedien entwickeln. Das sind doch Quantensprünge, so auch hier der Netzwerkgedanke. Also da kommen wir doch weiter voran. Aber wie gesagt, hier nochmal die Begleitung durch die Wissenschaft, das zu strukturieren und wirklich diese Erkenntnisse zu haben, was sind die richtigen Steuerungselemente, was sind die richtigen Mechanismen, damit es in der Fläche funktioniert. Das ist für mich essentiell.
Ich würde gerne nochmal Martina Dietrich das Wort geben, weil sie, glaube ich, noch etwas ergänzen würde. Und dann, weil wir auch schon in den letzten 10 Minuten leider sind, würde ich dann dir gleich nochmal bitten, dass er nochmal aus dem Chat ein paar Fragen zusammenträgt.
Ja, mir ist doch ein Bedürfnis, nochmal anzuknüpfen an dem, was Sie formuliert haben, Herr Kühne, mit Blick auf so eine gewisse Erwartungshaltung, das in ganz konkrete, praktische Empfehlungen zu überführen. Ich kann dieses Bedürfnis so gut verstehen, weil ich mir auch wünsche, dass mir jemand sagt, macht, was soll ich jetzt machen? Was fange ich jetzt damit an? Aber mein Eindruck und meine Wahrnehmung immer wieder ist eigentlich, das ergibt sich nicht aus der wissenschaftlichen Erkenntnis, genauso wenig wie es sich aus Daten ergibt, sondern es muss gemeinsam mit allen Beteiligten erfunden werden, entwickelt werden. Es muss im Dis das ist ein diskursiver und dialogischer oder mehr logischer Prozess, wo dann auch letzten Endes alle Beteiligten für sich selber eine Klärung brauchen. Und was heißt das jetzt für mich und mein Zutun zu diesem Prozess? Wie verändert sich dadurch mein Handeln, meine Rolle? Und erst wenn das alle für sich nachvollziehen und nacherfinden können, ich benutze jetzt mal diesen Prozess, dann entsteht so ein Praxiserkenntnis, dann entsteht ein Praxiserkenntnisgewinn. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass wir dies immer so unterschätzen, dass wir immer den Eindruck haben, wissenschaftliche Befunde sind wie man nehme und dann hat man eine Zutatenliste und dann kocht man, dann backt man einen schönen Kuchen. Und genau das ist der Prozess, der eben in, glaube ich, nicht funktioniert.
Vielen Dank, Frau Dietrich. Ich glaube, Cordula Heckmann möchte genau da ansetzen. Ich sehe ganz
ja, das ist mir tatsächlich ein Bedürfnis, Frau Dietrich, da sehr, sehr zuzustimmen. Das hat auch so ein bisschen paternalistisches, also die Wissenschaft forscht, die Politik schreibt auf, wir Schulen sollen umsetzen. Das ist genau, es muss diskursiv sein, es muss im Miteinander, wir brauchen die Erkenntnisse, die Politik muss sie den Schulen zur Verfügung stellen. Wir müssen ein System haben, wo Schulen auch diese Erkenntnisse wahrnehmen, aufnehmen. Also da sind wir beim Thema Ressourcen. Und dann muss es vor Ort bei den gegebenen Bedingungen in die Diskussion und es muss angeeignet werden von den Pädagoginnen und Pädagogen. Und wenn das nicht geschieht, dann ist es, dann machen die da oben, haben sich wieder was einfallen lassen, das machen wir nicht. Das belastet uns hier nur. Und das darf nicht empfunden werden. Es muss empfunden werden, da ringen Menschen um gute Lösungen. Wir kriegen sie zur Verfügung gestellt. Und wenn wir jetzt kräftig zupacken und wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann gehen wir in die richtige Richtung. Also ich wollte da nur Frau Dietrich sehr bestärken, auch aus meiner Praxiserfahrung, weil ich kann natürlich auch darüber reden, was löst Widerstände aus? Ja, da, wo vor Ort Dinge umgesetzt werden. Und da ist es immer schöner, in der Diskussion zu bleiben und im Ringen um Umsetzung. Danke.
Da würde ich nochmal, bevor ich wieder das Wort an dich gebe, dir, Herrn Pant, auch nochmal gern zu hören. Herr Pant, was jetzt gesagt wurde, so tatsächlich zur Rolle der Wissenschaft, was nehmen Sie daraus jetzt sozusagen mit?
Ja, ich hoffe, dass wir in den einigen der Projekte, die jetzt gerade auch angestoßen werden, Martina Dietrich hat von Startchancen gesprochen. Ich spreche aus dem laufenden Mathematikverbesserungsprojekt Quamat immer. Das sind die Netzwerke, ohne die würde das überhaupt nicht funktionieren. Das Scharnier, wie wir hoffen, das, was mathematikdidaktische Kolleginnen und Kollegen rausfinden, auch wirklich in die Schulen zu bringen. Und der Punkt ist, den ich noch ergänzen möchte, ist, und ich habe bei Frau Heckmann, glaube ich, die auch von mir wahrgenommene, so leichte Skepsis rausgehört, also Netzwerke an sich ist nicht das Gute. Also da kann man sich auch verlabern oder die Zeit verschwenden. Sondern dass man den Fokus gemeinsam in diesen Schulnetzwerken klarkriegt, auch moderiert, auch gemeinsam, und dass man dann immer wieder in dieses Wechselspiel aus Erprobung im eigenen Unterricht oder in der eigenen Schulorganisation kommt, dann wieder reflektiert in den Netzwerken und wieder in die Erprobung geht, dass dieses iterative Moment ganz zentral ist, damit Netzwerke wirklich erkenntnisgenerierend sind. Die werden nicht dadurch wertvoll, dass man sich trifft.
Okay, dann Herr Kühne, genau.
Ich wollte nur, damit es nicht falsch im Raum steht, weil ich sehe überhaupt keinen Dissens. Ich wollte nur klarstellen, ich meine nicht, dass uns die Wissenschaft aufschreiben soll, ihr müsst 1, 2, 3 machen und wir sozusagen setzen nur um. Also da hat Politik schon ein anderes Selbstverständnis. Selbstverständlich, es muss ein iterativer, diskursiver und auch multiprofessioneller Prozess sein. Aber genau da sehe ich sozusagen die Herausforderung, wir kriegen die Gutachten. Und dann ist erstmal so, was machen wir jetzt damit? So, da gibt es eben nicht diese Strukturen. Das war ja eine der These von Professor Pan zu sagen, nee, das muss ich gleich mitdenken, wie ich sozusagen dann, wenn ich diese Erkenntnisse habe, in einem gemeinsamen Prozess strukturiert es dann auch umgesetzt bekomme. Und da meinte ich nur, da brauchen wir Hilfe, Unterstützung. Nicht im Sinne, schreibt uns alles auf und wir setzen nur um. Nee, da hat Politik natürlich einen anderen Anspruch. Aber da brauchen wir eben Strukturen. Und da haben wir dann in der Tat auch noch ein Erkenntnisproblem, wie diese Strukturen aussehen, wie wir in welchen Netzwerken oder Verständigungen eben da hinkommen. Das war mir nur nochmal wichtig.
Sehr gut, vielen Dank, Herr Kühne. Ja, Dirk, ich würde dir noch tatsächlich, jetzt sind es nur noch 4 Minuten, eine letzte Runde nochmal, dass wir einmal noch in den Chat reinblicken und dass wir vielleicht noch die Möglichkeit haben, eine Frage ans Plenum zu richten.
Ja, also wie gesagt, man kann der Rechnung, dem Diskurs im Chat nicht mal ansatzweise Rechnung tragen. Und ich kann hier immer nur sehr selektiv einzelne Aspekte natürlich einbringen in das, was sich da entfaltet und man ja Parallelen auch nachlesen kann. Also es auch im Chat wird viel gerungen um diese Frage, ne? Welche Strukturen brauchen wir? Welche Netzwerke sind es? Ne? Sind es auch unterschiedliche Netzwerke? Je nach Thema, brauche ich ein anderes für Qualmatt als für Startchancen oder brauchen wir nicht eigentlich eine nachhaltige Innovations- und Netzwerkstruktur für Schulen, die auch projektunabhängig funktioniert und dadurch resilienter und eben adaptiver ist. Manche haben auch vorgeschlagen, man könnte ja auf der schulischen Ebene auch Politik und Verwaltung umgehen, indem man einfach Wissenschaft und schulische Praxis näher aneinander bringt. Andere haben sich dafür stark gemacht, auf Bundesländerebene Beratungsgremien zu installieren, in denen Politik, Verwaltung, Schulleitung und Wissenschaft in diesem ko-konstruktiven oder ko-kreativen Raum diese wechselseitigen Aneignungsprozesse vollziehen kann, über die wir gerade gesprochen haben. Aber das Thema Räume oder das Stichwort Transferrat beschäftigt natürlich viele auch mit Blick auf die Bundesebene. Und die Frage ist hier, wie kann es gelingen, hier einen Raum, sage ich mal, zu schaffen, der nicht yet another Gremium ist, ne, mit noch mehr Strukturen und hochkomplexen Abläufen, sondern wo wir diese Art der Verständigung, die wir hier heute schon exemplarisch, glaube ich, versuchen, ein Stück weit nachhaltig verankern kann. Eine konkrete Anregung noch vielleicht zum Schluss, Stichwort aufsuchende Bildungspolitik hat das die Zuschauerin genannt. Wäre das nicht ein Modell, durch staatliche Förderung gezielt EdTech-Unternehmen anzusprechen und mit Aufträgen auszustatten und für eine gute Bearbeitung dieser Schnittstelle zu sorgen, indem sozusagen der bürokratische Part durch die Verwaltung abgedeckt wird, der Zugang zu Daten gewährleistet wird, damit Innovation entstehen kann?
Alles klar. Ich glaube, jetzt sind wir leider tatsächlich schon angekommen bei 30 Minuten. Es tut mir wahnsinnig leid und man merkt an diesem Thema, dass es ein großes Thema ist, das wahnsinnig rege mitdiskutiert wurde und dass es einfach ein tolles Thema war mit einem tollen Podium. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Stunde Zeit genommen haben. Herzlichen Dank, Frau Heckmann, herzlichen Dank, Frau Dietrich, Herr Pant und Herr Kühne. Ich möchte mich herzlich bei der Bertelsmann Stiftung bedanken für diese tolle Kooperation. Und natürlich nicht den Hinweis vergessen, dass Sie testen Sie gerne den Bildung Table unter table.media/Bildung. Wir werden in den nächsten Wochen sicherlich diese Veranstaltung auch nochmal aufbereiten. Und auch bei uns können Sie alle bildungspolitischen Entwicklungen sehr gut nachvollziehen. Und ansonsten bleibt mir nur, Ihnen einen schönen Nachmittag und eine tolle Restwoche zu wünschen. Und ich danke ganz herzlich für diesen wirklich wunderbaren Input.
Dem schließe ich mich an. Vielen Dank.
Danke vielmals.
Dankeschön.
Schönen Tag noch.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.